Normalerweise, vielleicht darf ich mal da hinten, die da sitzen, bitten, den einen Vorhang ein Stück nach rechts zu machen. Irgendwie das, oh, da eine Sonnenbrille. Danke, Detlef. Normalerweise mache ich Predigten, die so ein bisschen alltagsbezogen sind. Ist mir auch immer wichtig, dass montags, dienstags man irgendwas von der Predigt mitnehmen kann. Jetzt muss ich bekennen, heute Morgen wird es etwas theologischer. Und ich habe gestern, als ich mir das angeguckt habe, nochmal gedacht, oh Mann, hoffentlich überfordere ich die Gemeinde damit nicht. Aber ihr seid ja jetzt eh schon da und sitzt jetzt hier rum und dann können wir auch zusammen mal eine Stunde arbeiten und ihr werdet nachher merken, wie wichtig das auch ist und was das für Auswirkungen hat in den Alltag hinein. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, alles ist in dir. Alle Fülle, alle Tiefe, alle Unendlichkeit, alle Stärke und Kraft und Herrlichkeit, genauso wie alle Demut und Sanftmut und Geduld. Vollkommen ist dein Wesen und dein Werk in allen Zeiten. Vollkommen ist deine Nähe und vollkommen ist dein Segen in Jesus Christus. Und wir beten dich an, Herr. Amen. Eines der Bücher, die mir in der Bibel am wichtigsten ist, ist das Johannesevangelium. Johannes, einfach wegen der Tiefe oder wegen der Informationen, die er gibt, wegen dem, was man dort lernen kann. Anders als die drei synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, gibt Johannes noch Informationen weiter, die wir dort nicht finden. Und die haben immer zu mir sehr tief gesprochen. Und deswegen wird es heute Morgen um die ersten Verse aus Johannes gehen, aus dem Johannesevangelium. Das Johannesevangelium war auch immer das Evangelium, was am meisten angefeindet wurde, auch von liberalen Theologen, weil Johannes am stärksten die Gottheit Jesu betont. Gott, der Sohn, nicht nur, ich sage das mal so in Anführungszeichen, der Sohn Gottes. Keine Abwertung unter den Vater, sondern Gott, der Sohn, ebenbürtig mit dem Vater in Dreieinigkeit, Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Geist. Und es hat immer wieder auch Theologen gegeben, die die ersten Verse des Johannesevangeliums genommen haben, um damit zu belegen, dass Johannes gar nicht die Gottheit Jesu betont. Und wir werden heute Morgen sehen, dass das nicht stimmt. Starten wir mit dem ersten Vers, Johannes 1, Vers 1. Da schreibt Johannes, im Anfang war das Wort. Die konservativen Übersetzungen haben im Anfang, die modernen umgangssprachlichen Überlegungen haben am Anfang. Jetzt mag ich da ein bisschen pingelig sein, aber ich denke mir, wenn ich lese, am Anfang war das Wort, kann das durchaus auch implizieren, dass das Wort einen Anfang hatte. Aber das ist nicht so. Das Wort hatte keinen Anfang. Das Wort ist ewig. Deswegen finde ich persönlich den Buchstaben im Anfang war das Wort besser, weil das Wort hat den Anfang geschaffen. Ist wichtig. Wenn ihr am Anfang stehen habt, macht euch durchaus mit dem Stift ein I daraus. Und dann schreibt er weiter, im Anfang war das Wort. Das ist natürlich jetzt ein Schlüsselbegriff in diesen ersten Versen, auf den sich natürlich alle Ausleger stürzen. Und in der Regel geschieht das so, dass man schaut, wie legen wir das aus? Man schaut sich den Begriff auf Griechisch an oder je nachdem im Alten Testament auf Hebräisch. Man schaut, was bedeutet der Begriff im Griechischen? Was hat er für Inhalte? Was hat er für eine Bandbreite? Und dann kommt man zu einer Auslegung. Im Griechischen ist der Begriff für das Wort Logos. Und dann schaut man, was bedeutet Logos im Griechischen, was hat das alles für Inhalte? In der Elberfelder steht zum Beispiel unten griechisch Logos. Das griechische Wort bedeutet auch Rede, Grund, Gedanke, Denkvermögen. Ist durchaus richtig, wird aber der Auslegung nicht immer gerecht. Denn Problem dabei ist, man schaut oft mit einem griechischen Blick, mit einem, ich sage jetzt mal, auch durch den Humanismus geprägten logischen Begriff, mit einem verstandesmäßigen Begriff auf einen Text, der von Juden geschrieben ist. Und das kommt nicht immer zusammen. Da geht einiges auseinander, wie wir gleich sehen werden. Problem bei dieser Auslegung ist, dass man sowohl den griechischen Hintergrund, vielleicht auch den jüdischen oder den kulturellen jüdischen Hintergrund betrachtet, aber was oft außen vor gelassen wird, das ist der jüdische Bezugsrahmen oder auch der jüdische Lehrkontext, in dem man ganz einfach versucht zu verstehen, wie haben die Juden damals eine Aussage oder einen Text verstanden. Denn Griechisch war nicht die Sprache der Juden. Man sagt allgemein, dass die christliche Kirche so um das 4. Jahrhundert begonnen hat, den jüdischen Bezugsrahmen und auch den jüdischen Lehrrahmen zu ignorieren. Relativ früh also. Er war damals da, man konnte ihn noch ermitteln, aber die christliche Kirche hat angefangen, das einfach zu ignorieren. Ich lese euch einen Abschnitt aus einem Zitat vor, ein Zitat aus einem Artikel. Am Anfang der traditionellen Judenfeindschaft im 4. Jahrhundert stand der konflikthafte Ablösungsprozess der frühen Christen vom Judentum, der sich im Konkurrenzkampf um den wahren Glauben, um Anhängerschaft und um Anerkennung durch Rom manifestierte. Das Selbstverständnis der Christen als wahres Israel im neuen Bund führte dazu, den Juden die Zugehörigkeit zum Gottesbund abzusprechen. Ihnen wurde vorgeworfen, Jesus als Messias verworfen, ihn verraten und gekreuzigt zu haben. Damit waren sie nach christlicher Anschauung nicht nur als Feinde des wahren Glaubens, sondern als Widersacher Jesu und des Christentums par excellence zu betrachten. Als Gottesmörder, so die Überzeugung in weiten Teilen der alten Kirche, waren sie dazu verdammt, heimatlos in der Welt umherzuirren und durch ihre elende Existenz die Wahrheit des Christentums zu bezeugen. Schlimm. Es ist definitiv so, seit das Christentum damals im Römischen Reich, zumindest im Ostreich, zur Staatsreligion erklärt worden war, hat sich das Christentum vom Judentum gelöst. Die Folge davon war eine jahrhundertelange Judenfeindschaft, eine jahrhundertelange Verfolgung der Juden, auch durch Christen. Höhepunkt war im 13. Jahrhundert ungefähr. Christen waren nicht nur für Pogrome gegen die Juden, für Judentötung verantwortlich, sondern sie haben auch den theologischen Unterbau für staatliche Mächte geliefert, die die Juden verfolgt haben. Und man muss einfach mit Entsetzen feststellen, dass die Kennzeichnung der Juden durch Abzeichen oder Kleidung oder die Unterbringung der Juden in Ghettos oder auch in Judenvierteln keine Erfindung der Nazis war, sondern der frühen christlichen Kirche. Das ist schlimm. Das ist so schlimm, hat man überhaupt keine Worte für. Und über Jahrhunderte waren Christentum und Judentum verfeindet. Und erst in den letzten, sag mal, Jahrzehnten oder wenigen Jahrhunderten gibt es da eine Annäherung. Und wir leben in der Zeit heute, und ich finde es einen absoluten Segen, dass es messianische Juden gibt, die zu Jesus finden und einfach uns auch einen ganz neuen Blick auf das Wort geben. Das ist ein Segen, in dem wir heute leben. Und das andere ist so schlimm. Bis heute hat sich auch in der christlichen Kirche, ich nenne das jetzt mal allgemein, immer noch eine gewisse Ablehnung, Skepsis oder auch zumindest eine Zurückhaltung gegenüber den Juden bewahrt. Und das ist nicht biblisch. Das ist einfach falsche, dämonische, teuflische Theologie. Das, was die Christen damals gelehrt haben, man braucht nur Römer Kapitel 9 bis 11 zu lesen, gerade in Römer Kapitel 11, Vers 1, da sagt Paulus, hat nun Gott sein Volk verworfen? Das sei ferne, auf keine Weise. Und im Epheser sagt Paulus, Jesus hat die Mauer zwischen den Juden und den Heiden abgerissen, damit wir beide ein Leib werden vor Gott. Und der Herr wird am Ende auch sein Volk zu sich führen. Am Ende werden die Juden den Messias, Jesus als den Messias erkennen. Es gibt keinerlei theologische Bewandtnis für das, was damals geschehen ist. Und es gibt auch heute keinerlei theologische Bewandtnis dafür. Und gerade in unserer Zeit, wenn in westlichen Universitäten junge Menschen demonstrieren und den Slogan From the River to the Sea rufen und damit eine Auslöschung Israels fordern, dann kann es für mich keinerlei Kompromisse für uns als Christen geben, zu wissen, auf welcher Seite wir stehen. Ganz klar. Es geht nicht, sage ich auch, um das politische Israel, um Dinge, um Fehler, um Dinge, die dort geschehen, die nicht in Ordnung sind. Kann man kritisieren, kann man anders sehen, kann man gerne drüber reden, muss man wahrscheinlich auch. Ist wichtig. Aber für uns als Christen gibt es keinerlei Anlass, darüber nachzudenken, auf welcher Seite ein Christ zu stehen hat. Gott hat zu Abraham gesagt, wer dich segnet, den werde ich segnen, wer dich flucht, den werde ich fluchen. Unser Platz ist dort. Und das ist wichtig. Und gerade heute müssen wir das bekennen und müssen wir das in unserem Herzen ganz fest haben. Zurück zu dem Thema der Auslegung. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Johannes hat sein Testament in Griechisch geschrieben. Aber Johannes war kein Grieche. Man kann davon ausgehen, dass Johannes dreisprachig war. Denn zum einen die Muttersprache von Johannes, wie auch der Jünger oder wie auch Jesu Muttersprache, war Aramäisch. Aramäisch war die damals weit verbreitetste Alltagssprache im Nahen Osten und die haben sich alle auf Aramäisch unterhalten. Das war ihre Muttersprache. Daneben konnten die Juden Hebräisch, denn Hebräisch war die überwiegende Sprache des Alten Testamentes und die Juden wurden in Hebräisch unterrichtet und auch gelehrt. In erster Linie in den Schriften des Alten Testamentes der Tora. Die hatten damals so kein Bildungssystem wie wir heute, Chemie, Physik, Naturwissenschaften, Sprachen und so weiter. Die haben natürlich Lesen und Schreiben gelernt, aber das Bildungssystem war noch relativ redundant und in Hauptsache ging es darum, die Schriften der Tora zu studieren, Hebräisch zu studieren und dadurch die Bibel kennenzulernen. Die Bibel, die Schriften Gottes des heiligen Volkes. Und dazu sprach man damals Griechisch. Vielleicht hat Johannes im Laufe seines Lebens auch als Griechisch gelernt. Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber Griechisch war damals so die übergeordnete Weltsprache, so wie das heute Englisch ist. Und der Andrew als Amerikaner, der hier in Deutschland lebt, könnte jetzt viel besser sagen, oder jeder, der nach Deutschland gekommen ist, wenn man etwas in einer anderen Sprache schreibt, die nicht seine Muttersprache ist, kann man zwar die Worte hinschreiben, die gleich sind, aber trotzdem geht viel verloren. Wenn man einen Text liest, der nicht in seiner Muttersprache ist, bekommt man einfach nicht so viel Information wie in der Muttersprache. Viele Dinge, die zwischen den Zeilen stehen, viele Bedeutungen, die hinter den Worten stehen, bekommt man einfach nicht mit. Man liest ein Wort und hat vielleicht ein Verständnis von seinem kulturellen Hintergrund. Derjenige, der das geschrieben hat, hat aber vielleicht einen anderen kulturellen Hintergrund und meint mit dem Wort durchaus etwas anderes. Und das ist so durchaus die Problematik, die man hat, wenn man einfach unterschiedliche Sprachen in unterschiedlichen Sprachen unterwegs ist. Und der Punkt hierbei ist, wenn man sich das Logos anschaut und dann auch guckt, was hatten die Griechen damals für ein Konzept in dem Logos, was hat das alles zu bedeuten? Logos, die Lehre von dem Verstand, das Ideal der Rede passt. Jesus war der vollkommene Redner, er hat alle Ideale in Vollkommenheit erreicht. Dann deckt sich das nicht mit dem, was die Juden eigentlich darin verstanden. Denn Johannes war kein griechischer Philosoph und er hat auch in seiner Schule oder in seiner Kindheit nicht die griechischen Philosophen gelernt. Johannes wusste wahrscheinlich höchstens mal in ganzer Ferne, aber eher nichts von den Lehren von Plato oder Aristoteles. Was Johannes gelernt hat, waren die Lehren der Rabbiner. Die Lehren des Rabbi Hillel, des Rabbi Shammai, das waren die Lehren, die damals zur Zeit Jesu aufkamen und die jungen Menschen, die jungen Männer vor allen Dingen, die Jungs gelernt haben. Wenn die dann irgendwo einen Bibeltext hatten, dann wurde der Bibeltext gelesen und dann hieß es, Rabbi Hillel sagt dazu, Rabbi Shammai sagt aber dazu und Rabbi Hillel zitiert Rabbi so und so. Und dann ging es weniger um den biblischen Text, als mehr darum, wie irgendwelche Rabbiner den Text auslegen, und dann wurde über die Auslegung diskutiert. Und das ist das, was Johannes letztendlich gelernt hat. Deswegen ist immer wieder die Frage, wie verstanden die Juden das, was damals in der Schrift stand und was ausgelegt, was weitergegeben wurde. Nicht unbedingt nur, was steht da, sondern wie verstanden die das? Keine Angst, ihr werdet gleich praktische Beispiele kriegen. Im Moment bin ich noch so ein bisschen auf der Metaebene unterwegs, sagt man, glaube heutzutage. Aber wird gleich. Deswegen Einblick, wie sah das Umfeld der Juden damals aus? Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass die Pharisäer erst im Neuen Testament auftauchen. Im Alten Testament liest man nichts von den Pharisäern, von den Sadduzäern. Die tauchen im Alten Testament einfach nicht auf. Die tauchen erst im Neuen Testament auf. Hintergrund war, in der Zeit des letzten Propheten Malachi, über 400 Jahre bis zur Geburt Jesu, hat sich im Prinzip eine neue religiöse Elite gebildet, die Pharisäer und die Sadduzäer. Letztendlich gab es in dieser Zeit eine Entwicklung vom biblischen Judaismus oder vom rabbinischen Judaismus hin zum pharisäischen Judaismus. Die Pharisäer, die Sadduzäer, das waren die, die zur Zeit Jesu das Leben und auch die Lehren prägten. In dieser Entwicklung hat es einen Anfang gegeben. Es gab eine Gruppe von Schriftgelehrten, die haben gesagt, Gott hat uns 613 Gebote gegeben, uns den Juden, und die 613 Gebote, die sollen wir alle halten. Kommen aus der Tora, aus den ersten 5 Büchern Mose. Und dann haben sie gesagt, es ist das ja gefährlich. Uns ist wichtig, als die wir uns verantwortlich, religiös verantwortlich für das Volk fühlen, uns ist wichtig, dass die Gebote eingehalten werden. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Und dann haben die angefangen, um diese 613 Gebote ein komplettes Regelwerk zu erschaffen mit Tausenden von Geboten, die sozusagen wie ein Wall wirken sollten, damit die Menschen überhaupt nicht erst bis an diese 613 Gebote kommen, sondern dass die vorher durch so viele Regeltüren müssen, dass die überhaupt nicht bis hinten hinkommen. Im Prinzip ein guter Gedanke, aber wie alles, was gut anfängt, ist die Gefahr, dass es sich verselbstständigt. Und so hat es sich auch damals verselbstständigt. Christian, jetzt brauche ich doch einen Schluck Wasser, das war gut. Das Regelwerk der Juden, das ist mittlerweile komplett, das besteht aus zwei Bereichen. Das eine ist die Mischna. Das zweite ist die Gemara, und die Mischna und die Gemara ergeben den Talmud. Den Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die Mischna ist 1500 Seiten dick und die Gemara ist noch dicker. Und alles gibt den Talmud, und der Talmud hat das jüdische Leben der Juden geregelt. Zur Zeit Jesu gab es nur die Mischna. Aber allein in der Mischna gibt es 1500, gleiche Zahl, 1500 Sabbatregeln, Sabbatgebote, die die Leute einhalten mussten, um dieses eine Gebot Gottes, du sollst den Sabbat heiligen, nicht zu verletzen. 1500 Gebote, um eines zu schützen. Und wer von euch schon mal gehört hat, dass jeder jüdische Haushalt zwei Gedecke hat, eines für Fleischspeisen, eines für Milchspeisen, das kommt genau aus dieser Zeit. Damals haben die das so geregelt, dass im Ergebnis jeder jüdische Haushalt zwei Gedecke hatte. Eines wurde nur für Milchspeisen genommen, ein anderes für Fleischspeisen, durfte nicht vermischt werden. Ich will das nicht erklären, das dauert zu lang. Aber dieses Regelwerk ist wichtig, das ist gigantisch. Und in dem lebten, dachten die Juden. Das war für die Alltag. Und in den Gottesdiensten ging es nicht so sehr um das Wort, um die Schrift. In den Gottesdiensten ging es um die Regeln. Es ging darum, was man zu tun hatte und vor allem, was man zu lassen hatte. Der Sabbat war auch deswegen so wichtig, weil die Juden dachten, wenn einmal jeder Jude, also alle Juden auf der ganzen Welt, den Sabbat einmal richtig halten, dann wird der Messias wiederkommen. Deswegen ist der Sabbat bei denen somit das Höchste gewesen und auch am stärksten reglementiert. Wenn man sich jetzt das Neue Testament anschaut, dann sieht man, dass genau dieses Regelwerk, die Mischna, der Streitpunkt ist zwischen Jesus und den Pharisäern. Jesus hat in seinem Leben alle 613 Gebote, die Gott den Juden gegeben hat, befolgt. Aber er hat die Pharisäer, das pharisäische Regelwerk, ignoriert. Er hat es teilweise sogar bewusst gebrochen, um damit in die Konfrontation zu gehen. Wir waren vor ein paar Wochen im Jüdischen Museum in Frankfurt und da musste ich so schmunzeln, denn da stand etwas, war etwas beschrieben von den Juden selbst, was ich kurz vorher studiert hatte. Nämlich, die Pharisäer, die Mischna entwickelt hatten, wollten nun dafür sorgen, dass ihr Regelwerk auch entsprechende Bedeutung bekommt. Deswegen haben sie in Umlauf gebracht folgende Geschichte, Legende oder folgende Sache. Sie haben gesagt, Gott hat Mose zwei Werke von Geboten gegeben. Die 10 Gebote, die hat Gott in den Stein gemeißelt und die Traditionen, die Mischna, die hat Gott dem Mose mündlich gegeben. Die hat Mose auswendig gelernt, dann hat Mose sie an Josua weitergegeben und Josua hat sie dann an seine Nachfolger weitergegeben und so wurde von Mose bis dann die Mischna die Regelwerke weitergegeben. Das stimmt nicht. Aber so haben sie das in Umlauf gegeben, um dem Regelwerk eine entsprechende Bedeutung zu geben. Und genau das ist im Jüdischen Museum beschrieben. Ich habe das auf der Tafel gelesen, musste ich so schmunzeln. Denn letztendlich stand zur Zeit Jesu die Mischna höher als die Bibel. Es wurde eher darauf geachtet, die Regeln der Pharisäer zu halten, als die Bibel zu lesen. Und das ist natürlich menschengemacht und deswegen ist Jesus ganz massiv dagegen gegangen und deswegen hat Jesus sich an diesen Punkten immer mit den Pharisäern auseinandergesetzt und auch angelegt. Zum Verständnis der Schriften kommen wir so langsam, jetzt wird's praktisch. Es gibt zwei Dinge, die ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Zum einen jüdische Redewendungen. Und zum anderen ein jüdisches Lehrkonzept, wie die Juden damals die Bibel verstanden haben. Jüdische Redewendungen. Wenn wir in Johannes Kapitel 3 eine Seite weiterblättern, Johannes Kapitel 3, Vers 5, zwei Seiten weiter, Johannes Kapitel 3, Vers 5, da sagt Jesus zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Aus Wasser geboren, was bedeutet das? Aus Wasser geboren ist eine jüdische Redewendung und bedeutet ganz einfach, dass jemand natürlich geboren ist. Es ist die natürliche Geburt. Mehr bedeutet es nicht. Für die Juden war es damals so, das Selbstverständnis der Juden beinhaltete, dass jeder Jude automatisch in den Himmel kommt, weil er ja Abrahams Nachkomme ist. Aus diesem Verständnis kann man dann auch nachher verstehen, wenn Jesus sagt, wenn Gott will, dann werden mich die Steine preisen. Wenn ihr mich nicht preisen wollt, dann wird Gott aus den Steinen und aus den Felsen einen Lobpreis erwecken. Das hat den Hintergrund, dass die Juden gesagt haben, was willst du denn? Wir sind doch Abrahams Söhne. Und Jesus sagt, das reicht nicht. Das alleine reicht nicht. Es reicht nicht nur, dass ihr als Juden geboren seid, aus Wasser geboren seid, sondern ihr müsst auch aus Geist geboren werden. Das ist letztendlich die Bedeutung, die der Text hier hat. Gucken wir mal hinten. Johannes greift das später in einem seiner Briefe wieder auf. 1. Johannes Kapitel 5. Da schreibt Johannes, wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Die meisten Ausleger beziehen das Wasser auf die Taufe. Die jüdischen Ausleger beziehen das auf die natürliche Geburt. Und wenn ich das nehme und den Vers lese, dann wird er für mich viel klarer. Denn Johannes schreibt, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der ins Fleisch gekommene Sohn Gottes ist? Er ist gekommen durch Wasser, Gott wurde Mensch, Jesus wurde Mensch. Und Blut, er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und das bezeugt der Geist in unserem Herzen. Das hat von daher nichts mit der Taufe zu tun. Es bezieht sich auf die Menschwerdung Gottes, auf sein Sterben, auf die Erlösung am Kreuz. Und das ist auch letztendlich das, was Johannes dann im Vers 16 sagt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das ist der Hintergrund, aus Wasser geboren. Ein zweites, Matthäus Kapitel 6, Vers 23, geht es im Prinzip erstmal nur um die Redewendungen. Der Abschnitt ist bei mir in der Elberfelder überschrieben, Warnung vor Habsucht und irdischen Sorgen. Und in Kapitel 23 sagt, oder fangen wir an, in Kapitel 22, sagt Jesus, das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Ein böses Auge. Was bedeutet das? Ist auch eine jüdische Redewendung und bedeutet einfach Geiz. Jemand, der ein böses Auge hat, ist geizig. Und wer geizig ist, wird von seinem ganzen Wesen her verderbt. Die Bibel sagt, Habgier ist die Wurzel allen Übels. Von daher passt es absolut zusammen. Es geht in diesem Abschnitt um Geld, um Finanzen, um Habgier, um Sorgen. Und Jesus sagt einfach, wenn du ein böses Auge hast, also wer geizig ist, wird in seinem ganzen Wesen verderbt sein. Wer aber ein gutes Auge hat, wer freigebig ist, der wird in seinem Wesen Licht sein. Geben ist seliger als nehmen. Dabei lasse ich es einfach mal, die zwei Beispiele, um nur mal zu sagen, wie sich ein Text erschließt, wenn man weiß, was eine Redewendung bedeutet. Wenn heute in Deutschland jemand sagt, das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, dann wissen die meisten von uns wahrscheinlich, was gemeint ist. Übersetzt das jetzt mal in Englisch und gibt es irgendeinem Neuseeländer oder Australier oder Amerikaner zu leben, der sagt, hä? Keine Ahnung. Aber wenn man es weiß, erschließt sich einem ganz einfach. Und deswegen ist es so wichtig, einfach zu schauen, was bedeutet das in dem jüdischen Kontext? Wie haben die Juden das verstanden? Gehen wir einen Schritt weiter. Wieder zurück zu Johannes 1, Vers 1. Zum Logos. Johannes, als er sein Evangelium geschrieben hat, weiß nicht, wahrscheinlich hat er noch in Aramäisch gedacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der griechische Begriff für Wort ist Logos. Der aramäische Begriff für Wort ist Memra. Und der hebräische Begriff für Wort ist Davar. Die Juden sind ja unglaublich schriftgewandt und schriftinteressiert. Es war damals keine Seltenheit, dass ein jüdischer Schriftgelehrte nicht nur die komplette Tora, das heißt die 5 Bücher Mose, auswendig kannte, sondern es war durchaus nicht unüblich, dass Schriftgelehrte die ganze Tenach, also das komplette Alte Testament, auswendig kannten. Man hätte die fragen können, was steht in Hesekiel 44, Vers 12? Sofort kommt die Antwort. Egal, wo es gestanden hätte, die wussten sofort, was in diesem Vers steht beim kompletten Alten Testament. Und diejenigen, die nur auf Computer oder Smartphone die Bibel lesen, nimmt das mal, das Alte Testament hat viel mehr Seiten wie das Neue Testament. Und das auswendig zu lernen, ist der Wahnsinn, ist für mich unvorstellbar. Aber das war für die nicht unüblich, denn die haben nichts anderes getan, wie sich mit der Schrift zu beschäftigen. Und deswegen haben die Schriftgelehrten sich unter anderem im Alten Testament angeschaut, das Wort Gottes und Gott sprach. Was bedeutet das? Die haben das komplette Alte Testament durchforscht, wo das Wort Memra oder da war auftauchte oder wo es darum ging, was sagt Gott, Gott spricht. Und aus diesen Untersuchungen haben die ein Lehrkonzept aufgebaut. Das Lehrkonzept des Memra oder des Dava, wo sie gesagt haben, das sind die Eigenschaften des Wortes Gottes. Gottes Wort hat Eigenschaften und haben das letztendlich auf 6 Eigenschaften runtergebrochen. Und die werden wir uns jetzt anschauen. Habe ich jetzt lang genug auf die Folter gespannt. Diese 6 Eigenschaften werden wir uns jetzt anschauen und werden schauen, was haben die Juden ohne Neues Testament, nur das Alte Testament, vergesst jetzt im Moment einfach mal das Neue Testament, was haben die Juden im Alten Testament einfach gesagt, was oder vor allen Dingen auch wie ist das Wort Gottes? Und wir werden sehen, dass Johannes das unter Umständen seinen ersten Versen zugrunde gelegt hat. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Jana, funktioniert's? Also, Memra Dava, was bedeutet das? Beziehungsweise, was sind die Eigenschaften? Also, die Juden haben gesagt, Memra, es ist von Gott getrennt, kann aber gleichzeitig auch bei Gott sein. Das ist ein Paradox. Jetzt kommen wir natürlich mit unserem griechisch-logischen Verstand und sagen, geht doch nicht, ist doch nicht logisch. 1 und 1 gibt 2 und nicht 3 oder mal 0, ist nicht logisch. Und deswegen sagen wir, geht doch nicht. Der Jude sagt, so what? Es ist paradox. Gut, Gott ist Gott. Wenn wir Gott verstehen könnten, wäre er nicht mehr Gott. Wenn ich Gott nicht verstehen kann, dann ist es wohl Gott. Von daher hatten die Juden überhaupt kein Problem damit, eine Eigenschaft zu akzeptieren, die für uns paradox ist, aber die Juden haben gesagt, Gott ist heilig, Gott ist allmächtig. Er kann so sein, kein Problem. Als Beispiel, 2. Mose 33, Vers 20, da sagt Gott zu Mose, Mose sagt Gott, Herr, lass mich dein Angesicht sehen. Mose war so vertraut mit Gott, in der Bibel steht, wie ein Mann mit seinem Freund vertraut ist. So vertraut hat Gott mit Mose gesprochen. Und eines Tages sagt Gott, Herr, lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott sagt zu Mose, kein Mensch kann leben, der mein Angesicht sieht. Auf der anderen Seite, 2. Mose 24, Vers 11, dort geht Mose mit 70 Ältesten hoch auf den Berg Horeb und da steht, sie speisten vor Gottes Angesicht und sie schauten Gott. Also beides kann nicht sein, das ist ein Paradox. Gut, ist Gott. Also das Wort kann bei Gott sein, kann aber auch von Gott getrennt sein. Die zweite Eigenschaft. Memra ist die Kraft Gottes in der Schöpfung. Also Memra ist das erschaffende Wort. Und das ist schon interessant. 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach. Und dann geschieht etwas. Wir sagen bei uns heute, Worte haben Macht. Worte haben auch Macht. Aber damit mein Wort bei euch ankommt, brauche ich euch. Wenn ihr nicht da seid, nutzt es nichts, wenn ich hier spreche. Dann hört mich keiner. Wenn Gott spricht, geschieht was, auch wenn keiner da ist. Das ist der Unterschied. Oder Psalm 33, Vers 9, Gott sprach und es geschah. Also Memra ist die Kraft Gottes in der Schöpfung. Dritter Punkt, Memra ist die Kraft Gottes in der Errettung. Es ist das rettende Wort. 1. Mose 12, Vers 1 dazu, Gott sprach zu Abraham, geh weg aus Ur. Gott hat zu Abraham gesprochen und hat Abraham aus seinem heidnischen Umfeld herausgeführt. Genauso 2. Mose 2, Vers 25. Und Gott sah nach den Söhnen Israels und rief sie aus Ägypten heraus. Memra ist also das rettende Wort Gottes. Eine dritte Eigenschaft. Gott macht sich durch Memra sichtbar. Wie gesagt, wir sind im Alten Testament. Durch Memra sichtbar, die Juden sagten dazu, es ist die Schechina-Herrlichkeit, wenn ihr das mal lest, als Mose die Stiftshütte fertig gebaut hatte, da kam die Herrlichkeit Gottes auf die Stiftshütte und hat die Stiftshütte so erfüllt, dass alle weggehen mussten. Das geschah nachher nochmal, als Salomo den Tempel eingeweiht hat. Da hat Gott mit seiner Herrlichkeit den Tempel in Besitz genommen und ab dem Zeitpunkt mehr konnte keiner mehr in das Allerheiligste gehen. Aber die Schechina-Herrlichkeit war auch die Wolkensäule oder die Feuersäule, die die Israeliten geführt hat durch die Wüste. Das ist die Gegenwart, die Schechina-Herrlichkeit Gottes. Und das ist gleich auch in dem Wolken- und Feuersäule in dem Vers gesagt. Von daher haben die Juden gesagt, die Herrlichkeit Gottes, die kommt und die erscheint, das ist die Schechina-Herrlichkeit. Und das ist die zweite Eigenschaft. Und daneben gibt es noch die Erscheinung Gottes, der Engel des Herrn. Wenn ihr das Alte Testament durchlest, gibt es immer mal wieder den Begriff der Engel des Herrn. Für mich besonders bezeichnend ist Mose Begegnung mit Gott, als Gott ihm in dem Dornbusch erscheint. Vielleicht gucken wir da gerade mal nach, dann wird es einfach klarer. 2. Mose 2, 3 bis 4. Wie gesagt, ihr müsst heute Morgen ein bisschen mit mir mitarbeiten. 2. Mose 3, 2 bis 4. Da lesen wir, da erschien Mose, der Engel des Herrn, in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Lesen wir ein bisschen weiter. Als aber der Herr sah, dass Mose herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Und wieder ein paar Verse weiter. Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Engel des Herrn ist eine Erscheinung Gottes im Alten Testament, die in der Autorität Gottes spricht. Und das ist für die Juden neben der Schechina-Herrlichkeit die zweite Erscheinung Gottes, der Engel des Herrn. Wenn man Korinther beim Paulus liest, Paulus schreibt von dem Felsen, der Wasser gegeben hat, der mit den Israeliten durch die Wüste ging, und dieser Felsen ist Jesus, schreibt Paulus im Korinther. Auch das ist so eine Erläuterung. Die fünfte Eigenschaft: Gottes bestätigt durch diese Kraft, also durch Memra, seine Bündnisse. Dazu ein Vers aus 1. Chronik 16, Vers 15. Er gedenkt auf ewig an seinem Bund, das Wort, das er ergehen ließ. Gott besiegelt seine Bündnisse mit seinem Wort, mit Memra. Das ist sein Wort. Und das Letzte: Gott offenbart sich durch Memra. Memra ist also das offenbarende Gott. Und das, was wir eben gehört haben aus 1. Mose 3, Vers 6, ich bin der Gott deines Vaters. Und das ist erstmal ganz interessant. Das ist das, was die Juden damals kannten. Die Juden kannten dieses Konzept, weil es wurde ihnen von den Rabbinern beigebracht. Von daher, für die war das nicht unbekannt. Das war das, worin sie dachten. Jetzt möchte ich mit euch die Verse lesen aus Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, aus Wasser geboren sind, sondern aus Gott, aus dem Geist geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht oder besser offenbart. Gucken wir uns das an. Die erste Eigenschaft, das Wort ist von Gott getrennt, gleichzeitig aber ist es dasselbe wie Gott. Und Johannes schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So what? Passt. Für die Juden war das klar. Das ist Memra. Der zweite Punkt. Es ist die Kraft Gottes in der Schöpfung, das erschaffende Wort. Und Johannes schreibt, alles wurde durch dasselbe. Und nichts ist, was nicht. Er schreibt in Vers 3, alles wurde dasselbe und auch nicht eines gibt es, das nicht durch Memra geworden ist. Paulus greift das später auf, Kolosser Kapitel 1, Vers 16, 15 und 16. Da schreibt er, alles wurde durch ihn und zu ihm hingeschaffen, zu Jesus. Und Jesus trägt alles durch sein Wort. Ich finde, das ist immer unfassbar. Oder in Hebräer lesen wir auch, Gottes Wort ist so mächtig, dass wenn er spricht, aus Nichtseiendem etwas Seiendes wird. Etwas, was vorher nicht existiert, existiert. Gott ruft Dinge in Existenz durch Memra, durch sein Wort. Und Johannes schreibt, und Jesus ist das. Jesus ist diese Kraft. Jesus hält und trägt alles durch sein Wort und alles ist zu Jesus hin erschaffen worden. Der dritte Punkt, Memra ist die Kraft Gottes in der Errettung. Es ist das rettende Wort. Und Johannes schreibt in Vers 12, so viele Jesus aufnahmen, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Gott macht sich sichtbar durch Memra. Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte und zeltete unter uns im ursprünglichen Text. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und das Wort zeltete unter uns bezieht sich wieder auf die Shechina-Herrlichkeit im Alten Testament, in der Wüstenwanderung, in der Stiftshütte. Das war ein Zelt. Gott wohnte in der Herrlichkeit der Stiftshütte und darauf nimmt Johannes hier auch Bezug und sagt, diese Allgegenwart, das ist Jesus Christus. Der fünfte Punkt, Gott bestätigt durch diese Kraft, durch Memra seine Bündnisse. Johannes 1, Vers 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit sind durch Jesus, ist durch Jesus geworden. Wichtig diesen Unterschied. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus geworden. Und das ist in der Tiefe der Unterschied. Das Gesetz des Alten Testamentes, es ist gut, schreibt Paulus. Aber das Gesetz wirft mich auf mich selbst. Während die Gnade und die Wahrheit mich auf Jesus wirft. Jesus hat uns keine Gnade gegeben. Jesus ist unsere Gnade. Jesus hat uns keine Wahrheit gegeben. Jesus ist die Wahrheit. Und deswegen, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Jesus ist geworden, während Mose gegeben hat. Und das ist wichtig, dass wir das hier erkennen. Jesus ist die Errettung geworden. Wir müssen keine Errettung erwirken. Jesus hat sie erwirkt. Und das ist der gravierende Unterschied. Und der letzte Punkt, Gott offenbart sich dadurch, das offenbarende Wort Gottes, und das haben wir eben in Vers 18 gelesen, Er ist der eingeborene oder der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoßes, Jesus hat ihn uns offenbart, Jesus hat uns den Vater offenbart. Als Philippus sagt, Jesus, zeig uns doch den Vater, da sagt Jesus, Philippus, schau mich an und dann siehst du den Vater. Jesus ist die Offenbarung des Alten Testamentes. Und wenn heute irgendwelche Theologen diese Verse nutzen wollen, um zu widerlegen, dass Johannes hiermit aussagen will, dass Jesus Gott ist, dann wissen sie es einfach nicht besser. Die Juden damals, die wussten das. Die kannten das Konzept. Und als Jesus das gesagt hat, beziehungsweise als Johannes das später im Alter aufgeschrieben hat, glaube ich schon, dass er daran gedacht hat und dass er das ganz bewusst gemacht hat. Und so beginnt er sein Evangelium. Die Gottheit Jesu. Alles, was im Alten Testament verheißen war, hat sich sozusagen, das ganze Alte Testament ist ganz klein geworden in einem Baby, in einem Kind, in einem Retter, den Gott auf diese Welt gebracht hat. Und daran entscheidet sich alles. Und deswegen, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und deswegen ist es so wichtig für uns, einfach klar zu haben, was es bedeutet, was es versteht. Jesus ist Gott, der Sohn. Er sitzt heute zur Rechten des Vaters und bittet für uns. Und wenn wir morgen in die Woche gehen, was auch immer da sein wird, der, der zur Rechten des Vaters sitzt, der, der Gott ist, der, der in aller Herrlichkeit ist, der ist auf unserer Seite. Der, der offenbart, der, der rettet, der, der auf diese Welt gekommen ist, der, der alles gegeben hat. Der ist derjenige, an den wir glauben und der uns vorangeht. Und damit dürfen wir in die kommende Woche gehen, mit der Herrlichkeit des Sohnes, der an unserer Seite ist. Bet noch mit uns. Jesus, wir können nicht groß genug von dir denken. Ich denke an das Wort aus Hebräer, wo steht, dass das Universum, dass alle Himmel vergehen werden und dass du sie zusammenrollen wirst wie ein Gewand. Herr, wie geht das? Wie kann das, was wir uns nicht vorstellen können, in deiner Hand so klein sein? Und doch zeigt es uns, wie groß du bist, welche Größe du hast, wie unendlich und wie unfassbar du bist. Und unser Bild von dir kann auch nicht annähernd das verstehen. Es kann ein bisschen dran kratzen. Aber Herr, wir wollen daran glauben. Und wir wollen darauf vertrauen. Und dir darin Ehre geben, dass wir dir Vertrauen geben, der du der Herr der Herren, der König der Könige bist. Und du wirst wiederkommen. Und dann wird es gut werden und du wirst offenbart werden und wir freuen uns darauf, Herr. Amen.